ARD.
Das ist so ein bisschen, ja, so ein Gefühl wie so eine Bombe, die in deinem Körper ist und du weißt nie, wann sie hochgeht und ob du es rechtzeitig schaffst, sie zu entschärfen.
Mattea befindet sich in einem Wettlauf gegen die Zeit. In ihrer Familie sterben viele Frauen früh an Eierstockkrebs. Ihre Mutter ist nur 44 geworden. Schuld ist die Genmutation BRCA1. Und Mattea hat sie auch.
Wir haben in der Arschkarte die Arschkarte gezogen, um es jetzt mal so zu formulieren.
Mattea ist jetzt 29 und gesund. Jedenfalls noch. In wenigen Wochen lässt sie sich vorsorglich beide Eierstöcke und Eileiter entfernen.
Also ich versuche gerade nicht völlig auszuflippen, fällt mir aber sehr schwer, weil ich genau weiß, dass dieser Befund mein ganzes Leben jetzt auf den Kopf stellen kann.
Mein Name ist Charlene Rogall und das hier ist Deep Doku. Ich habe Mattea die letzten Wochen vor ihrem Eingriff begleitet. Kann sie dem Schicksal ihrer Mutter entkommen? Freitagabend. Eine Bar in Berlin-Mitte. Volle Gläser, eine Runde Freundinnen und auf dem Tisch pinke Plätzchen mit Glitzerpuder in Eierstockform. Am Kopfende eine junge blonde Frau mit fettem Grinsen im Gesicht.
Zur Mitte, zur Titte, zum Eierstock, zock, zock.
Mattea hebt ihr Glas. Sie hat zu einer Abschiedsparty eingeladen. Eine Abschiedsparty für ihre Eierstöcke.
Ich habe die ganze Zeit in meinem Kopf, als ich hierher gefahren bin, überlegt, was ich sagen könnte. Und dann ist mir die ganze Zeit der Vergleich eingefallen, dass ich mich endlich von meiner toxischen Beziehung trenne. Weil meine Eierstöcke und ich eine toxische Beziehung führen. Wir hatten gute Zeiten, aber es ist jetzt Zeit, sich zu trennen, weil sie nun mal für mich so toxisch geworden sind, dass ich mich jetzt einfach trennen muss, so schlimm wie das ist, damit es mir dann besser geht.
Mattea ist eine Person, die sofort alle mit ihrer positiven Energie und selbstironischen Art umhaut. Wenn ich eines bei ihrer Geschichte nicht gedacht hätte, dass ich so viel lachen würde.
Keine Party ohne Sweets, also habe ich mir gedacht, ich backe mal Eierstockplätzchen. Und ja, die sind jetzt rosa mit Glitzer geworden.
Aber die sehen krass aus, pack mal bitte aus.
Ja. Also falls jemand auch mal irgendwie kurz vor einer OP steht und auch Plätzchen machen will, also googelt einfach, welches Organ euch entnommen wird. Und ja.
Mattea will sich mit der Party für die letzten anstrengenden Monate belohnen. Aber sie wirkt erschöpft auf mich. Den Schalter für den Partymodus kann sie nicht so richtig umlegen. Was wirklich in ihr vorgeht, was sie belastet, das behält sie für sich. Mattea spricht eher selten mit ihren Freundinnen über das große Krebsrisiko oder ihre Angst. Vielleicht auch, weil ihre letzte Beziehung an den Folgen ihrer Diagnose gescheitert ist. Verletzlich zeigt sie sich eher auf Instagram.
Also ich habe damit damals angefangen, als anonymer Blog, um den Tod meiner Mama zu verarbeiten und meine Mama am Leben zu erhalten.
Mattea führt ihren Account fast wie ein Tagebuch. In ihren Stories ist sie sehr ungefiltert. Sie wünscht sich, dass mehr über die genetische Komponente bei einer Krebserkrankung gesprochen wird und dadurch mehr Bewusstsein für Krebs geschaffen wird, bevor er ausbricht.
Und irgendwie habe ich so gemerkt, okay, das findet Anklang. Da kommen irgendwie immer mehr Frauen dazu, immer mehr Nachrichten, immer mehr Menschen, die das sehen, die mir schreiben, dass das ihnen hilft, weil es ihnen genauso geht.
Der Barabend geht noch ein bisschen. Es wird getanzt, aber nicht ewig. Die großen Emotionen in der Gruppe bleiben aus. Mattea ist später einfach froh, ins Bett zu fallen. Den letzten Schritt, die Entnahme der Eierstöcke und Eileiter, muss sie sowieso allein gehen. Hier, auf dem Friedhof im Osten Berlins, ist es eisig. Aber die Sonne scheint.
Meine Mutter wollte immer einen Garten haben. Ihr ganzes Leben wollte sie einen Garten. Und jetzt habe ich hier einen kleinen Garten und ich will keinen Garten eigentlich. Ich habe keinen grünen Daumen.
Deshalb holt Mattea Blumen im kleinen Blumenladen auf dem Friedhof. Dort zwitschern Plastikvögel über der Tür.
Könntest du mir einen Strauß binden, der so ein bisschen aussieht wie wilde Wiese gepflückt, was nicht so schnell verwelkt? Kaputt geht.
Also der Vogel hier im Hintergrund ist krass.
Wir haben hier sehr exotische Vögel auf dem Friedhof.
Nicht nur Matthias' Mutter ist an Eierstockkrebs gestorben, sondern auch Matthias' Oma. Und 4 von 5 Großtanten. Es ist nicht übertrieben zu sagen, in Matthias' Familie sterben fast alle Frauen frühzeitig an Eierstockkrebs. Ihr eigenes Risiko auch zu erkranken liegt bei 80%. Mama steht in großer, geschwungener Schrift auf dem Grabstein ihrer Mutter. Matthias kommt jede Woche vorbei, um sich um die vielen Pflanzen zu kümmern.
Wie ist es für dich, wenn du hier so davor stehst?
Es gibt Tage, da halte ich das gut aus. Da lasse ich es auch gar nicht an mich ran. Dann komme ich hierher, habe meine Kopfhörer, mache es sauber. Aber wenn es dann so in Phasen ist, so wie jetzt gerade mit der OP, dann denkt man natürlich auch viel dran. Und irgendwie beginnt ja, deswegen finde ich es auch irgendwie schön, dass wir hier auch so heute sind, beginnt ja meine Geschichte so mit der Geschichte von meiner Mama, weil ich das ja auch von ihr vererbt bekommen habe und nur durch sie ja auch weiß. Und dadurch ist es momentan schon deutlich emotionaler für mich.
Bei ihrer Mutter wurde der Eierstockkrebs zum ersten Mal entdeckt, als Matthias Teenagerin war. Nach mehreren Operationen und Chemos schien damals alles vorüber. Erleichterung. Aber 5 Jahre später sind die Krebszellen wieder da. Ihre Mutter bekommt erneut eine Chemotherapie. Und es heißt, alles wird gut. Damals ist Matthias gerade 21 und geht zur Berufsschule. Sie hat sich eine Shoppingrunde gegönnt und danach was zu essen geholt.
Ich weiß noch, wie ich da saß, dieser Döner, wenn man zum Gleis 8 runterfährt beim Hauptbahnhof. Und auf einmal rief mein Papa an und meinte, Mama wird sterben, du musst sofort kommen, hat total geweint und ich wusste überhaupt nicht, also was ist.
Innerhalb weniger Stunden hat sich der Zustand ihrer Mutter dramatisch verschlechtert. Halb in Trance schafft sie es ins Krankenhaus.
Ich weiß gar nicht wirklich, wie meine Füße mich in dieses Krankenhaus getragen haben.
Die nächsten 48 Stunden ist sie zusammen mit ihrem Vater und ihrer Schwester an der Seite der Mutter. Immer wieder wacht die Mutter kurz auf. Über einen möglichen Tod reden sie nicht viel. Sie wollen es nicht wahrhaben, können es nicht annehmen. Aber in diesem Moment verspricht Matthias ihrer Mutter, dass sie alles dafür tun wird, um gesund zu bleiben.
Und dann hat meine Mama den letzten Atemzug genommen und dann, ja, was irgendwie hat sich die ganze, also so die ganze Welt zusammengebrochen.
Matthias erlebt den Tod ihrer Mutter damals als Kontrollverlust. 8 Jahre ist das jetzt her.
Also es gibt einfach nichts auf dieser Welt, was eine Mutter ersetzen kann. Man sagt ja immer so, so stark wie die Liebe war, so stark ist auch die Trauer. Und ich glaube, wenn die Liebe aber nicht so stark wäre, würde man das auch gar nicht überleben.
Matthias möchte sich die Kontrolle zurückholen und vor allem dem Krebs vorbeugen. Deshalb lässt sie sich bereits mit 24 beide Brüste abnehmen. Auf die möglichen Veränderungen nach der OP in 2 Monaten bereitet sich Matthias jetzt schon mental vor.
Man weiß auf jeden Fall, dass die Frauen, denen die Eierstöcke entnommen werden, gerade wenn sie so jung sind, in ein sehr tiefes Loch fallen, weil also da hängt alles dran. Also allein wenn das Östrogen bei uns wegfällt, die Knochengesundheit, das Herz-Kreislauf-System, depressive Verstimmungen, Schlaflosigkeit. Also das Östrogen reguliert ja auch den Dopaminhaushalt im Gehirn, also Glücksgefühle. Das ist dann alles einfach weg. Man hat keine Libido mehr. Also es ist wirklich, man kann sich das so vorstellen, als ob man wirklich einfach so auf 0 ausgeschaltet wird.
Aber auch nach der Entfernung von Eierstöcken und Eileitern in ein paar Wochen gibt es keine Garantie, dass sie gesund bleibt. Ein 20%iges Restrisiko auf Brust- oder Eierstockkrebs bleibt. Ein nasskalter Wintermorgen. In einer Seitenstraße vom Bergmann-Kiez in Kreuzberg ist nicht viel los.
Hallo, Charlene bin ich.
Stella, ich sehe Schuhe vor der Tür aus.
Matthias' große Schwester Stella steht im Türrahmen. Sie ist 4 Jahre älter als Mattea.
Und wer bist du?
Das ist Mella.
Oh, hallo. Hallo, guten
Morgen. 7 Monate, ganz auf Mama fixiert.
Das ist okay.
Und sie greift immer wieder ins Mikrofon. Matteo, Stellas Sohn, ist 4 und gerade in der Kita.
Also ich habe gerade ein neues Hobby. Sauerteigbrot backen.
Wie das ganze Internet, du auch? Nee, ich frage mich, du bist doch jetzt frische Zweifachmama und du hast dir nur ein neues Hobby gegönnt.
Ja, es ist auf jeden Fall sehr stressig. Mein Mann ist schon richtig genervt von mir.
Ich backe jeden Tag Sauerteigbrot.
Nein, alle 2 Tage. Man muss ja auch erstmal hier den Starter füttern. Ich habe neue Haustiere. Aber ich habe es jetzt langsam raus.
Es sieht ja wirklich sehr Instagrammable aus.
Das wird auch hoffentlich auch wieder gut. Das ist ja jedes Mal ein Glücksspiel hier, ob es gut wird oder nicht.
Mella wechselt auf den Arm von Mattea und Stella checkt den Ofen.
Ja. Ah, du hast nämlich gemerkt, dass du nicht bei Mama bist, ne?
Sie will wahrscheinlich was trinken.
Was trinken?
Wie schlägt sich denn Mattea als Tante?
Gut, ne?
Meine Frage, ein Fettnäpfchen. Der rosa Elefant im Raum. Stella hat, was sich Mattea wünscht. Kinder. Es entsteht diese Mikrosekunde Stille, in der Stella und Mattea ein bisschen unbeholfen dastehen, sich angucken. Wir setzen uns auf die Couch zum Reden. Stella erinnert sich noch ganz genau an die Situation, in der die beiden erfahren haben, wer das mutierte Gen in sich trägt.
Er saß da, der Humangenetiker, und meinte, ich mach's kurz, sie haben's nicht, sie haben's. Ich habe losgeheult wie ein Baby, weil ich dachte, meine kleine Schwester, und da war uns noch nicht mal klar, was das alles bedeutet. Sie war gerade 18, ich war 22 und sie saß da total cool, ganz gefasst und meinte, es ist besser, dass ich's hab, Stella. Du hättest das nicht ausgehalten. So. Also das beschreibt uns ganz gut. Sie hat auf jeden Fall ja eine gesündere Stärke, einen gesünderen Weg, mit vielem umzugehen. Und sie trauert auch sehr laut.
Mattea und Stella reichen sich gegenseitig Taschentücher.
Wie seid ihr denn so als Schwestern? Wie würdet ihr euch beschreiben, wenn wir gerade schon haben, du bist nicht so die Backkönigin?
Laut und laut, temperamentvoll. Ich glaube, für viele, die uns nicht so kennen, manchmal vielleicht in Kombination auch überfordernd. Wir gehen beide schnell an die Decke. Also mich kann oder konnte nie jemand so triggern wie meine eigene Mutter oder Schwester. Das ist einfach so.
Mattea, Stella und ihre Mutter waren ein energetisches Dreiergespann. Sie hat den beiden feministische Werte mitgegeben und ihren Selbstwert gestärkt. Da wurde es auch mal laut.
Hat sich eure Beziehung irgendwie doll verändert, seit eure Mama gestorben ist?
Jetzt, die letzten Jahre, hat es sich schon verändert. Vorher, als ich keine Kinder hatte und ihre OPs und alles ein bisschen weiter weg waren, haben wir viel zusammen gemacht, konnten alles spontan unternehmen und jetzt ist es natürlich anders, ne? Ich meine, die Liebe ist dieselbe, so. Wir wissen immer, wenn was ist, sofort sind wir da. Aber es ist trotzdem jetzt für ihre Probleme, habe ich einfach wenig Platz. Ich kann gar nicht für sie da sein und so. Und dadurch haben wir uns schon entfernt voneinander.
Stella kommen bei ihren letzten Worten die Tränen. Sie atmet kurz durch. Für Stella war die Zusage für dieses Gespräch eine Überwindung. Mattea hat gar nicht damit gerechnet, dass sie überhaupt mitmachen würde.
Wie ist es für dich, wenn du das hörst?
Also ich sehe es genauso. Das ist so schwer, weil ich weiß, dass ich sie auch belaste. Ich versuche auch, das so gut wie es geht, alleine irgendwie so zu schaffen und habe auch mit dem Blog meinen Kanal gefunden, wie ich das so teilen kann. Also, aber es ist auch so, dass ich immer das Gefühl habe, dass diese Themen ja auch für meinen Papa und meine Schwester so eine Bürde einfach sind, weil es einfach für die auch schwer ist. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann immer so, ja, scheiße, eigentlich brauche ich ja irgendwie so jemanden. Wir sind einfach durch den Verlust von Mama durch so viele schlimme Sachen gegangen, dass einfach so viel Schmerz ist und es einfach nicht so aushalten können, einfach miteinander.
Ihre Beziehung sei komplex.
Wir sind halt auch sehr verschieden in der Art und Weise, wie wir mit Trauer umgehen. Also allein auch mit Mamas Verlust. Ich bin halt ein Mensch, ich rede am liebsten eigentlich gar nicht darüber. Ich verdränge alles, was
mich auch einholt und auch sicherlich nicht der richtige Weg ist und auch nicht gesund ist, aber ich kann mich mit vielen Sachen gar nicht auseinandersetzen. Ich lasse das gar nicht zu.
Mattea und Stella nähern sich während des Gesprächs an. Es ist mal eine Hand auf der Schulter oder sie gucken sich länger an. Seit dem Verlust der Mutter fühlt sich nichts mehr so an wie früher.
Da ist einfach so viel Schmerz und ich glaube, da kommt auch diese Wut manchmal bei uns beiden her. Aber es ist einfach Mamas Lücke, was sie einfach in uns alle gerissen hat, was wir einander einfach, wir können es nicht füllen.
Beieinander zu sein tut weh. Auch weil Stella ein Leben führt, das sich Mattea in Teilen wünschen würde.
Wie kannst du damit umgehen oder wie gehst du damit um? Ne, auch wenn du das hörst, so Mattea hat einen Kinderwunsch, du hast diese zwei tollen Kinder. Was geht da in dir vor?
Ganz oft fühle ich mich schlecht. Also ich meine, ich weiß, dass sie die Kinder liebt und dass sie mir das auch alles gönnt. Aber manchmal bin ich sehr bedacht, auch wenn es ums Thema Stillen geht. Was kann ich jetzt sagen, ohne dass ich sie treffe damit?
Mattea wird ihre potenziellen Kinder nie stillen können. Aber sie könnte schwanger werden. Auch nach ihrer OP durch eine künstliche Befruchtung. Ihre Gebärmutter wird nämlich nicht entnommen. Und Mattias eingefrorene Eizellen lagern bereits in einer Kinderwunschklinik. Für Mattea ist klar, in keinem Fall möchte sie die Genmutation und damit ein Krebsrisiko an ihre Kinder weitergeben. Vieles bleibt unsicher. Und Stella weiß, dass sie Mattea in diesem Punkt kaum helfen kann.
Das ist jedes Mal ein Stich. So, das sage ich dann auch immer zu meinem Mann. Also wir sitzen hier, freuen uns, reden, wollen wir ein drittes Kind? Nee, schaffen wir nicht. Und sie sitzt da und weiß gar nicht, wird sie jemals Kinder haben? So, oder meine Babyparty. Sie ist relativ schnell nach Hause gefahren und da meinte Alex noch zu mir, deine Schwester ist so schnell nach Hause. Und da meinte ich, naja, ich glaube, sie hat das kaum ausgehalten. Alle stehen da, sind schwanger oder reden von einer Schwangerschaft. Ich meine, das ist ja so ein Riesentrigger einfach.
Für die beiden Schwestern stand diese Aussprache lange an, sagen sie. Es hat Mut und Überwindung gekostet, so offen miteinander zu sprechen. Vor 6 Monaten hat Mattea jemanden kennengelernt. Beim Karaoke-Singen. Mattea schreit in ein Mikro und grinst dabei diesen Typen an. Und der grinst zurück. Sie drückt ihm spontan ihr Handy in die Hand und Paul nimmt damit diesen Moment auf.
Und ich dachte mir nur so, boah, mir fallen die Ohren ab, aber diese Frau, die ist irgendwie, die ist anders.
Nach ihrem Auftritt bahnt sich Mattea den Weg zu ihm und probiert sich an einem Witz. Paul steht neben seinen Jungs und findet den Witz echt schlecht. Aber diese Frau, der Hammer.
Sie hätte sagen können, was sie will. Ich habe so laut gelacht. So laut habe ich mein Leben noch nie gelacht. Aber ich wollte nur, dass sie das hört, dass ich das auch lustig fand.
Paul bekommt statt seines Namens nur ein Stottern raus. Mattea findet das richtig cute.
Und dann hat sie gesagt, der ist direkt verliebt.
Ich habe sofort gesehen. Ich meinte, ah, verliebt, okay.
Ja, sie konnte scheinbar meine Gedanken lesen.
Und auch Mattea merkt sofort, bei ihm will sie nichts zurückhalten. Es gibt keinen Smalltalk. Sofort sprudeln die Themen aus ihr raus, die sie sonst so gern zurückhält.
Dass ich Narben an den Brüsten habe und dass ich so Geneffekt habe und meine Mama ist gestorben. Also war einfach direkt alles raus, womit ich mich normalerweise total schwer getan habe, weil ich ja jetzt 3 Jahre niemanden gedatet habe, gar nichts, also niemanden auch an mich rangelassen habe einfach.
Bei Paul ist das anders.
Und es war irgendwie alles so leicht, das war irgendwie sofort alles klar und dann habe ich ja auch nach 2 Wochen, nachdem wir uns kannten, mit dem ersten Zyklus Kinderwunschbehandlung angefangen und habe dann nach der ersten Punktion mit Windeln wegen den Blutungen halt voll frisch verliebt, bei ihm übernachtet und es war aber irgendwie so, also ich habe das Gefühl, ich musste mich...
Es war einfach...
Ich musste mich nie schämen.
Ja.
Also da war keine Scham.
Mattea und Paul haben heute eine Date Night. Die beiden haben Basketball und Pingpong in einer Spielhalle gezockt und jetzt lehnen sie an einer Wand vor einem Späti. Mattea trinkt eine Limo, Paul ein Energy Drink. Sie daten erst seit 6 Monaten Sie wissen, dass sich nach der OP einiges ändern kann. Ohne Eierstöcke und Eileiter kommt Mattea automatisch in die Wechseljahre. Das hat natürlich auch Einfluss auf ihre Beziehung.
Und ich habe halt total Angst, dass ich so richtig schlimm werde und so richtig, weiß ich nicht, so gefühllos, böse oder so kalt und dann auch irgendwie nichts mehr fühle.
Libidoverlust, Stimmungsschwankungen, Schlaflosigkeit. Das sind nur drei Nebenwirkungen, die auf sie zukommen könnten. Paul und Mattea reden offen darüber, was passieren kann. Aber trotzdem sind sie im freien Fall.
Ich glaube, es gibt keinen Tag, wo ich nicht drüber nachdenke, was jetzt in nächster Zeit passiert oder was auch schon passiert ist oder was wir auch schon durchgestanden haben. Und natürlich ist das ein Riesenthema und auch mir macht es Angst, auch wenn ich das vielleicht nicht so oft so zeige. Natürlich macht mir das Angst und ich habe viele Gedanken darüber, aber für mich steht einfach die Liebe da im Vordergrund. Und ich glaube, wenn man daran festhält, kann man alles irgendwie zusammen schaffen und ja.
Und klar geht's auch um Kinder.
Ich will nur Kinder mit ihr und dann, wenn es halt nicht wird, dann gibt es halt auch andere Wege. Und für mich ist der erste Weg, also der einzige Weg mit ihr und alles danach kann man halt irgendwie, das wird schon alles irgendwie. Also, ja.
Mattea und Paul wissen, dass sie sich auf emotionale und finanzielle Herausforderungen einstellen müssen, wenn sie den Weg einer künstlichen Befruchtung gehen wollen.
Und für mich steht fest, dass ich nur ein Kind bekomme, wenn ich das testen lassen darf.
In Deutschland kann man in Ausnahmefällen Eizellen auf Gendefekte testen lassen. Aber dieser Untersuchung müsste eine Ethikkommission zustimmen. Eine weitere Hürde. Verzweifelt sind die beiden aber trotzdem nicht.
Außerdem gibt es ganz viele Hunde, die adoptiert werden wollen. Wir schicken uns schon die ganze Zeit Hunde.
Wir haben ein kleines Hundeproblem. Also.
Das ist Plan B. Wenn das mit Kindern nicht klappt, dann wollen wir so eine Art Gnadenhof aufmachen und einfach alle Hunde adoptieren.
Ich hab ja schon einen Hund aus dem Tierschutz und seitdem er Mattea kennt, das ist ein anderer Hund. Also das ist so ein Schleimer geworden, der kennt mich nicht mehr, wenn ich zu Hause bin.
Nach Jahren der Vorbereitung ist es soweit. Heute ist die OP. Mattea und Paul fahren um 5 Uhr morgens los ins Krankenhaus.
Hallo Charlene, ich sitze jetzt im OVZ und warte darauf, dass sie mich aufrufen. Dann drücke ich Paul noch mal ganz fest und dann geht's los und... Das ist die letzte Memo von Mattea mit Eierstöcken. Over and out.
Der Eingriff verläuft ohne Komplikation. Nach fast 4 Stunden wacht Mattea auf. Sie haben Eileiter und Eierstöcke entnommen und Gewebeproben gesammelt. Denn sie wollen herausfinden, ob sich bereits Krebszellen gebildet haben.
Ich bin sehr müde, erschöpft, aber ich habe es endlich geschafft. Ich bin einfach fertig und so dankbar über diese Chance, dass ich um mein Leben kämpfen darf. Und ich hoffe einfach, dass es wird, dass es alles gesund bleibe, sie nichts finden, nichts gefunden haben.
Doch die schnelle Gewissheit bleibt aus. Die Wochen vergehen und in Mattea wächst die Anspannung. Ihr E-Mail-Postfach bleibt leer. Keine Anrufe mit Befunden gehen ein. Sie kann nur warten. Eigentlich hieß es, die Ergebnisse kämen in 2 Wochen.
Und ja, wenn was ist, was unklar ist oder man halt was nochmal doppelt checken muss, dann dauert es halt einfach länger. Und ja, kannst dir ja vielleicht vorstellen, dass mir ordentlich die Pumpe geht. Also ich bin, gestern habe ich echt so richtig losgeheult und war wieder kurz vor Panikattacke.
Bei Mattea geht das Kopfkino los. Die Tage fühlen sich ewig lang an.
Schwierig. Es ist gerade echt schwierig, muss ich sagen. Und auch so habe ich so ein bisschen so langsam das Gefühl, dass das im Körper und Geist ankommt, dass da jetzt was fehlt. Ich bin mit 29 eigentlich unfruchtbar. Und das ist was, was gerade so richtig erst ankommt.
Dann, eines Nachmittags, postet Mattea eine neue Story auf ihrem Account. Blass und verweint.
Hello, ist mir voll unangenehm. Ich habe auch überlegt, ob ich es aufnehme, aber ich finde, es gehört halt auch dazu. Meine Gyn hat angerufen und Freude kann auch so aussehen. Oh Gott, ey, der erste Histologiebefund ist da und sie haben nichts gefunden. Ja, ich habe das Gefühl, ich zitter am ganzen Körper einfach nur, weil ich so glücklich bin. Ja.
Check-in fast 2 Monate nach der OP.
Hallo.
Hi. ich würde gerne ein Chai Latte nehmen mit Hafermilch zum Mitnehmen, bitte. Habt ihr sowas?
Sehr gerne, na klar, mache ich mich fertig.
Gerne. 2-mal bitte. Das ist die bessere Wahl als Cappuccino. Finde ich auch.
Es ist Februar. Mattea und ich holen uns Getränke in einem Café und wollen spazieren gehen. Die Gehwege sind vereist. Mattea wärmt ihre Hände an einem Chai Latte.
Es wäre so lustig, wenn wir live ausrutschen. Ich konzentriere mich so aufs Gehen. Was rutsche ich jetzt mit diesen Schuhen?
Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es wurde gut gestreut.
Was denn gepackt?
Wir haben uns jetzt wirklich lange nicht gehört. Ja. Wie geht's dir?
Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, nee, alles ist gut.
Um ihren Hormonspiegel stabil zu halten und die Nebenwirkungen der Wechseljahre abzufedern, macht Mattea gerade eine Hormonersatztherapie. Alle 4 Tage klebt sie sich Hormonpflaster auf ihre Hüfte. Damit hat sie schon vor der OP begonnen. Sie hat Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen, ist gereizt, müde und kann sich nicht gut konzentrieren. Mattias Körper ist im Ausnahmezustand.
Und ich glaube, ich muss einfach mir selber und dem Körper die Zeit geben, die es einfach braucht. Und es nervt auch, die Pflaster alle 4 Tage zu wechseln und dann juckt's, dann geht das Ding ab und dann ist natürlich auch immer sofort die Panik, oh Gott, merke ich es jetzt doller? Was passiert mit meinen Knochen, was mit dem Herzen? Ich habe viel Kopfschmerzen, kommt es jetzt davon? Also es sind so, ich versuche nicht jedes innere Gefühl, jeden Peaks so überzuinterpretieren.
Für Mattea beginnt mit der Hormonersatztherapie jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Sie muss erst noch herausfinden, wie ihr Körper langfristig reagiert. Aber Mattea hat alles getan, um dem letzten Wunsch ihrer Mutter gerecht zu werden. Um krebsfrei zu bleiben.
Diese Genmutation ist für mich auch so Fluch und Segen zugleich, weil sie mich immer noch mit ihr total stark verbindet. Es ist irgendwie auch so ein unsichtbares Band, was uns so verbunden hält. Also wir machen für sie weiter und ich auch mit allem, was so kommt, egal wie schwierig das manchmal ist, halte mich einfach daran fest, dass ich weiß, dass ich das auch für sie mache. Also wir haben immer gesagt, für dich, für mich, für uns.
Autorin dieser Deep-Doku-Folge bin ich, Charlene Rogay. Regie hat Oliver Martin geführt. Ton Benjamin Ino, Katrin Witt und Nikolaus Löwe. Die Redaktion hatte Kim Neubauer. Eine neue Folge von Deep-Doku hört ihr in 2 Wochen, in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Erinnert ihr euch noch an eure Schulzeit? Das erste Mal verliebt sein, den ersten Kuss oder vielleicht die Gerüchte auf dem Schulflur? Im Podcast Die Lieblingsschülerin geht es um mehr als Gerüchte. Es geht um 3 Frauen, die alle erst 15 sind, als sie immer tiefer in emotionale und sexuelle Beziehungen mit ihren Lehrern rutschen. Beziehungen, die sich für sie Jahre später noch verstörend und falsch anfühlen. Podcast-Host Britta Rotsch fragt sich, wie kann das passieren? Wer achtet an Schulen darauf, dass Lehrkräfte nicht die Grenzen zu ihren SchülerInnen überschreiten? Und wer übernimmt Verantwortung, wenn es doch passiert? Die Lieblingsschülerin ist ein Podcast von Deutschlandfunk.
Den Link findet ihr in den Shownotes.